Willkommen zu einer weiteren Folge von Podcast Hart. Ich bin's wieder, der Pete. Und nachdem wir letzte Mal die Stina Schulzke da hatten, haben wir heute jemanden hier an den Mikros. Die kennt in Bottrop eigentlich fast jeder. Und wir haben heute,
wer weiß,
wir haben heute die Simone Möllers da.
Ja.
Hi Simone.
Genau, hi.
Also wir wollten die Folge schon lange machen, jetzt haben wir es endlich geschafft.
Mhm.
Und das Thema, was wir heute haben, ist ein Herzensthema für dich, ne?
Ja, das stimmt.
Also ist ja das Thema Brustkrebs.
Ganz genau.
Mit dem du dich ganz, ganz lange auseinandersetzt hast, musstest.
Ja.
Und wie lange hat sich das begleitet, das ganze Thema?
Also eigentlich bis heute.
Bis
von 2013, als ich meine Diagnose bekam, bis heute.
2013 hast du die Diagnose gekriegt.
Genau, ja.
Und Brustkrebs ist ja so ein Thema, was generell in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich fast leider an der Tagesordnung ist, ne?
Ja, leider ja. Man sagt, jede achte Frau ist betroffen in ihrem Leben.
Und jede achte?
Ja, jede achte. Und das sind ja verdammt viele.
Das sind definitiv verdammt viele. Und das ist ja auch so, dass das zwar mit Vorsorge kann man das wahrscheinlich so ein bisschen präventiv behandeln und die ganze Sache, wenn man solche Sachen früh erkennt.
Ja.
Da komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Wann, also 2013, die Diagnose gekriegt, hast du das bei einer ganz normalen Vorsorgeuntersuchung festgestellt oder hast du das selber an dir festgestellt?
Ja, ich habe das selber an mir festgestellt. Und zwar sind wir spazieren gegangen, meine beste Freundin und ich, mit dem Hund. Und eigentlich war es so eine ganz ausgelassene Stimmung. Es war Sommer, wir wollten ein paar Tage später in Urlaub fahren zusammen. Und ja, wir sind da so lang geschlendert und ich habe ganz lockerlässig meine Daumen unter meinen Trägertop geklemmt, so beim Laufen.
Okay.
Und habe dann auf einmal unter meinem Daumen irgendwie sowas wie eine Erbse gefühlt, sag ich mal. Also zwischen Brust- und Achselhöhle, könnte man sagen, so auf dem Stück. Ne? Da war irgendwie so eine Verhärtung und ja, das war's dann.
Dann hast du, also warst du denn vorher bei der Vorsorge immer?
Ja. Genau, also solche Sachen habe ich immer regelmäßig gemacht, weil ich die auch wichtig fand und ja.
Also immer ganz normal diese Mammographie, ne?
Und ja, dann obwohl damals war ich ja noch recht jung. Ich habe meine Diagnose mit 32 bekommen. Das heißt, dass da zwar auch mal abgetastet wird und sowas, aber es wird nicht so akribisch gesucht wie.
Okay, verstehe. Also eigentlich ist es so, dass du eigentlich das so ist, dass bei jüngeren Frauen eher weniger gründlich gesucht wird, weil die Chance anscheinend geringer ist.
Ja, also die Sachen, die dann im Rahmen der Vorsorge von der Kasse übernommen werden oder die Abstände, sage ich mal, wann sie übernommen werden, sind auch wohl etwas größer. Und von daher macht man natürlich das, was so ansteht, aber mit höherem Alter wird da natürlich genauer geschaut,
okay,
auch nochmal.
Und als du dann da festgestellt hast, da ist was, dann hast du ja sofort. Hast du da Panik gekriegt? Oder?
Nee, also erstmal habe ich nicht richtig Panik gekriegt. So ein Mensch bin ich auch irgendwie gar nicht,
okay,
ne, der sich so schnell in Sachen reinsteigert oder so. Ich bin natürlich als allererstes auch mal davon ausgegangen, dass es sicherlich eine logische Erklärung dafür gibt und dass es vielleicht auch nichts Schlimmes ist.
Okay.
Und habe dann auch nochmal meine beste Freundin zu Rate gezogen, habe gesagt, fühl mal hier, ne, da ist irgendwas. Ne. Ja, und da waren wir uns beide eigentlich einig, dass ich mal zum Frauenarzt gehen sollte und mal nachfragen sollte, was das denn sein könnte. Ne? Aber so was wirklich Dramatisches habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet.
Und dann bist du zum Arzt gegangen und
ja, genau. Ich wollte das noch vor dem Sommerurlaub abgeklärt haben. Wir wollten dann 2 Wochen an die Nordsee fahren und haben mir gedacht, komm, dann gehst du mit einem guten Gefühl in Urlaub. Und war dann noch beim Frauenarzt, der hat auch einen Ultraschall gemacht und ein bisschen abgetastet und hat mir gesagt, dass das aussieht wie eine Lymphdrüse, die geschwollen ist.
Mhm.
Das kann auch mal irgendwelche Gründe haben, dass irgendwas im Körper vor sich geht. Ne? Und ja, im Prinzip ja, hat er eigentlich gesagt, ich soll mir nicht allzu große Sorgen machen.
Ja, erstmal keine Panik machen.
Erstmal keine Panik, ganz genau. Ich soll in Ruhe in Urlaub fahren und in 3 Monaten würden wir uns nochmal wiedersehen, um das nochmal zu checken.
Okay, wurde da eine Probe genommen auch, oder?
Nein, da wurde noch keine Probe genommen. Wir waren dann erstmal im Urlaub und ja, dann war ein ganz dummer Zufall. Ich hatte schon immer Probleme mit sehr vielen Muttermalen und war da auch engmaschig zur Kontrolle und hatte dummerweise genau an der Stelle oder vielleicht auch glücklicherweise genau an der Stelle ein Muttermal, das der Hautarzt bedenklich fand und es lieber entnehmen wollte. Okay. Und als ich dann zur Operation kam, das war kurz nach unserem Sommerurlaub quasi, da habe ich ihm gesagt, dass ich da so ein Knubbel gefühlt habe und dass ich ja nicht weiß, wie das die Operation vielleicht beeinflusst oder auch nicht, weil er musste ja die Haut an der Stelle auch aufschneiden.
Klar.
Ja, und dann hat er auch mal getastet und hat zu mir gesagt, also hat mich gefragt, ob ich den Befund noch kennen würde. Der war damals 8 mm nur groß. Und dann hat er mir gesagt, ja, das wären locker über 1 cm jetzt, die er tasten würde.
Also gewachsen.
Also gewachsen, ja. Und hat mir geraten, mich in eine Praxis für die Mammographie oder so zu begeben, damit ich das mal abchecken lasse.
Dann hast du es abchecken lassen und dann kam irgendwann das Ergebnis.
Genau.
Und das Ergebnis war sofort eindeutig?
Das Ergebnis war ganz eindeutig, ja. Man hat eine Standsbiopsie gemacht in dieser Mammographie-Praxis. Das heißt also, du kriegst so eine Nadel da reingeschossen und Gewebeproben werden entnommen. Und das war ganz eindeutig, ja.
Und als du die Diagnose gekriegt hast, also konnten die dir sofort sagen, ist gutartig, ist bösartig, was das für eine Art von Tumor ist? Oder musstest du da noch ein bisschen mit Ungewissheit leben?
Also ein kleines bisschen Ungewissheit blieb, weil in der Mammographie-Praxis hatte man nicht so viel Ahnung von den einzelnen Krebsarten. Mir wurde nur gesagt, dass es auf jeden Fall ein bösartiger Tumor ist. Hm. Wie schlimm der allerdings sein würde, wusste man nicht. Sie haben mir nur geraten, mich in ein zertifiziertes Brustzentrum zu begeben mit der Diagnose und mich dort weiter beraten.
Hast du dann auch gemacht?
Das habe ich gemacht. Ich habe mit dem Arzt zusammen vor Ort noch geschaut, wo es denn sowas gibt, weil wenn man davon keine Ahnung hat, weiß man gar nicht, wo findet man denn so ein zertifiziertes Brustzentrum.
Absolut, hast du völlig recht.
Genau, und dann kam heraus, dass wir in Bottrop eins haben.
Ach,
und
was?
Zwar im Marienhospital.
Ja. Das ist ein zertifiziertes Brustkrebszentrum oder
Brust- und Genitalkrebs behandeln die dort, ja.
Okay.
Der Chefarzt ist der Dr. Kolbech, ein ganz, ganz toller Arzt meiner Meinung nach. Und bei dem bin ich dann auch gelandet.
Also da würdest du auch sagen, wenn Leute damit so eine Diagnose kriegen beim Frauenarzt, dass das eine gute Anlaufstelle ist, um sich da untersuchen zu lassen.
Auf jeden Fall, ja.
Und die haben dir dann praktisch im Endeffekt bestätigt, dass es wirklich ein bösartiger Tumor ist.
Ja, und die haben mir auch erstmal meine Diagnose erklärt. Also die haben mir gesagt, dass es in der Brust 3 verschiedene Tumorarten gibt, die man haben kann. Man unterscheidet da zwischen G1, G2 und G3. Ich hatte einen G3-Tumor,
der
schlimmste und streufreudigste und aggressivste Tumor, den man so haben kann.
Boah, Jackpot, ne?
Ja, genau, habe ich mir auch gedacht. Also am Anfang dachte ich noch, vielleicht komme ich um eine Chemo herum, weil es ja auch Behandlungsmöglichkeiten gibt, wenn man nicht so einen krassen Krebs hat.
Genau.
Vielleicht mit einer Bestrahlung zu arbeiten oder wie auch immer und nicht direkt mit einer Chemotherapie. Aber der Zahn wurde mir dann ganz schnell gezogen, als ich erstmal bei Dr. Kolbech angekommen war und der mir erklärt hat, was ich da genau habe
in
meiner Brust.
Da wusste der schon, dass auf dich eine etwas schwierigere und intensivere Behandlung zukommt. Und
ganz
du musstest natürlich dann erstmal mit dieser Diagnose, ich habe jetzt G3. G3 habe ich jetzt.
Ja.
Bist du da erstmal alleine mit durchgegangen oder hast du mit jemandem darüber gesprochen, mit Familie, Freunde oder so?
Nee, ich habe da sofort mit allen drüber gesprochen, weil ich eigentlich aus meinem Leben, was meinen engeren Umkreis angeht, nie so ein großes Geheimnis mache. Also wenn ich irgendwie Sachen habe, die so anstehen und vor allen Dingen meine beste Freundin war ja auch total involviert. Die wollte natürlich immer alles sofort wissen.
Klar, die wusste.
Und, ja, genau. Und von daher habe ich da immer ganz offen auch kommuniziert und habe gesagt, so sieht es jetzt gerade aus. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch schon, also für mich selber, also ich glaube, das gibt einem natürlich auch Kraft, das nicht mit sich alleine auszumachen, sondern Leute dabei zu haben, die einem da die Hand, die Schulter, wie auch immer reichen.
Mhm.
Wie war denn deine erste Reaktion instant klar, aber so die nächsten Tage? Hast du da sofort den ultimativen Mut-Hoffnungsschub gehabt oder hast du erstmal gedacht, ach du Scheiße, warum ich bist in so ein Loch gefallen oder bist du damit umgegangen?
Also das erste Mal, als ich wirklich wusste, was passiert ist und wie schlimm das eigentlich ist, was da gerade so vor sich geht, das war schon sehr erschütternd, sag ich mal. Mhm. Also da ist man schon in so ein Loch gefallen und hat sich überlegt, okay, wie soll das weitergehen oder wie schaffst du das auch alles, ne? Ich meine, der Dr. Kolbech ist auch ein sehr ehrlicher Arzt, also der beschönigt da jetzt auch nichts.
Ja,
und das war für mich immer sehr wichtig, dass ich genau wusste, wie ist seine Einschätzung zu dem Thema und was redet er mir oder wie sieht's überhaupt aus? Also ich wollte auch nicht, dass man drumrum redet. Und in dem Fall war es so, dass leider festgestellt wurde, dass der Krebs bei mir auch in die Lymphdrüsen unter den Achseln schon gewandert ist.
Okay.
Also die waren alle verändert und da musste halt dann eine Hochdosis-Chemotherapie her.
Chemotherapie,
ja,
du hast
die dann
ja auch
so richtig reinhaut.
Du hast Kinder.
Ja, ich habe Kinder, drei Stück.
Drei Stück.
Drei und wundervolle Mädchen.
Ganz schön Rambazamba in der Bude immer gehabt. Ne? Aber
ja,
wie sind die denn mit der Situation umgegangen?
Ja, also für die war das schwer, aber alle sind unterschiedlich damit umgegangen. Ich habe denen gesagt, dass ich demnächst Medikamente bekommen muss, sehr starke Medikamente, bei denen mir auch die Haare ausfallen. Also das blieb ja auch nicht zu verbergen, sage ich mal. So eine Veränderung sieht natürlich jeder in deinem Umfeld. Und ich habe denen ganz offen gesagt, dass das halt eine schwierige Zeit wird. Für mich war aber irgendwo im Kopf immer klar, dass das ein Abschnitt ist, aber dann, den kriegen wir halt rum. Ne? Und ja, meine älteste Tochter ist tatsächlich sehr in sich gekehrt gewesen in der Zeit und hat viel, glaube ich, mit sich selbst ausgemacht. Und die anderen beiden, also die mittlere und die jüngste, die haben schon öfter drüber gesprochen. Für die war das auch, sag ich mal, so ein Abschnitt und dann ist das in Ordnung. Allerdings kam mir dann leider ein bisschen was dazwischen, nämlich die Ehrlichkeit anderer Kinder, möchte ich mal so sagen.
Ach so, die haben dann untereinander gesprochen.
Ja, meine Tochter ist zur Schule gekommen und hat in der Schule ihren Freundinnen erzählt, dass die Mama sehr krank ist und dass die Mama bald starke Medikamente braucht und ihre Haare verlieren wird. Da hat eine Freundin gefragt, wie heißt denn die Krankheit, die deine Mama hat? Und meine Tochter sagte dann, ja, die Krankheit heißt Krebs. Und dann sagte das Mädchen, Krebs kenne ich, das ist eine sehr schlimme Krankheit und deswegen lebt mein Vater nicht mehr.
Davor kann man die Kinder auch nicht beschützen, weil das
und
ist
das
halt.
Das war so eine Sache. Also den Kindern war leider, oder beziehungsweise man geht ja nicht hin und sagt, Kinder, es kann sein, dass ich sterbe.
Nee, absolut nicht.
Sondern man geht hin und sagt, es wird alles gut, wir kämpfen uns da durch und wir schaffen das. Und als meine Tochter dann von der Schule, also sie war in der Grundschule, 4. Klasse, also noch sehr klein, dann kam sie nach Hause und war total aufgelöst und hat geweint und hat gesagt, Mama, sag mir die Wahrheit, wirst du sterben? Und dann kommt so ein Punkt, wo du sagen musst, pass auf, ich kann es dir nicht versprechen. Aber ich werde alles daran setzen, natürlich nicht zu sterben. Aber jetzt war es die Katze aus dem Sack. Du konntest nicht sagen, nein, oh, das wird auf keinen Fall passieren. Weil auch Dr. Kolbech mir nicht sagen konnte, nein, das wird nicht passieren. Sondern ich hatte eine Chance von 50%.
Das ist richtig krass. Vor allem, wenn dann so ein 10-jähriges kleines Mädel vor der Mama steht und so eine Frage stellt.
Ganz genau.
Da hast du auch keine Ausweichmöglichkeiten mehr, ne, irgendwas zu sagen oder zu beschönigen. Ne?
Genau.
Also das ist dann einfach so, wie es ist. Es ist halt einfach diese Krankheit. Und gut, das ist bestimmt für die Kinder, vor allem für die Kleine, die das jetzt festgestellt hat, eine ziemlich schwierige Zeit gewesen.
Das war richtig schlimm, weil sie hat versucht, mir gegenüber immer stark zu sein oder das auch so wegzuschieben, diesen Gedanken. Mhm. Aber sie hat halt sehr oft nachts geweint. Und dann habe ich mich zu ihr ins Bett gelegt und habe sie getröstet. Und sie hat immer wieder gesagt, Mama, der schlimmste Gedanke für mich ist, dass du sterben wirst.
Und ich habe ja schon einmal damals in der 11. Folge, da warst du ja schon bei uns, da haben wir das Thema ganz Anfang des Jahres angerissen.
Genau.
Und da sind wir ja schon darauf eingegangen, da hattest du uns ja auch diese Schleife da geschenkt damals und so. Und da haben wir ja schon festgestellt, du bist dann da durchgegangen, du hast da eine Chemo gemacht, die bestimmt nicht einfach war. Wie hat dein Körper denn auf die Chemo reagiert, außer dass die Haare ausgefallen
sind? Ja, also mein Körper reagiert leider, egal was so ansteht an Medikamenten, sobald da im Beipackzettel auch nur mini klein kann Übelkeit verursachen.
Dann bist du dabei. Ja,
da bin ich total dabei. Also ich habe wirklich, ich bin raus aus der Chemo und musste mich dann zu Hause schon das erste Mal übergeben. Ich bin aus dem Auto gesprungen quasi und das war dann schon der Startschuss. Ne? Ich habe wirklich, ich habe alle 14 Tage Chemo bekommen und das 9-mal, also über 18 Wochen. Das war diese Hochdosis-Chemotherapie.
Okay.
Und davon habe ich dann immer 7 Tage ungefähr mit Übelkeit und Erbrechen verbracht. Und dann hatte ich wieder so 7 Tage, wo es dann immer ein bisschen mehr bergauf ging von Tag zu Tag.
Okay.
Ne? Und wo ich dann auch wieder Sachen unternommen habe, bin rausgegangen, bin essen gegangen, ins Kino gegangen, mit den Kindern Eislaufen oder.
Ja.
Aber dann kam halt Tag X, wo du abends am Tisch gesessen hast und wusstest, morgen früh ist es wieder soweit. Und alles ist wieder
Also du hast vorbei. Praktisch so einen 7-Tage-Rhythmus gehabt, 7 Tage richtig scheiße und 7 Tage einigermaßen gut.
Und dann kam wieder der Rückschlag. Also das hat einen ziemlich demotiviert, obwohl man ja wusste, wofür man das tut. Man wollte ja wieder gesund werden, aber ja, wenn du dann da sitzt und weißt, morgen ist wieder vorbei, das schöne Leben, dann guckst du mal ganz schön sparsam, ne?
Also du hast praktisch ja auch in der Chemotherapie natürlich auch eine optische Veränderung mitgemacht, ja, total. Ne? Weil du bist, total, du hast deine Haare verloren, eigentlich alles, was so ein Laie, wenn er so hört, macht jemand eine Chemo, dann denkt er sofort, okay, der fällt ein, wird grau und verliert seine Haare.
Ja, genau. Also es hat sich auch negativ geäußert, sage ich mal, dass man unter der Chemotherapie so viel Cortison in sich reinschieben muss, weil der Körper kann natürlich ganz, ganz heftige Reaktionen auf gewisse Mittel bekommen, ne? Und dann kriegst du nachher so einen allergischen Schock. Deswegen musst du vorher schon mal hochdosiert Cortison einnehmen. Während der Chemo läuft Cortison mit, danach kriegst du auch noch was. Also. Und zieht ordentlich Wasser. Man sieht dann hinterher aus wie so eine Wasserbombe, kann man so sagen. Ne? Also optisch auch nicht gerade so vorteilhaft. Und das, was mich auch noch sehr belastet hat, war halt, dass ich so Knochengelenksschmerzen und sowas halt hatte. Das ist so typisch.
Die Nebenwirkungen, ne? Was eine Chemo mit sich bringt, um dich eigentlich zu heilen, sind natürlich echt massiv. Ne? Aber
und
jetzt
Nervensterben
muss ich,
auch. Ne?
Jetzt also, muss ich dazu sagen, das hat mich damals schon so beeindruckt, beeindruckt mich auch immer noch. Und das ist auch das, warum du jetzt unter anderem auch hier sitzt, weil du halt echt genau die taffe Person bist, die wahrscheinlich auch angetrieben von einer eigenen Willensstärke, von 3 Kindern, die du hast, von Freunden, die dich unterstützt haben, irgendwann total in die Offensive mit dieser Krankheit gegangen bist. Ne? Also die werden wir auch bei YouTube zeigen, die Bilder. Du bist ja dann komplett offen mit der ganzen Thematik umgegangen, Brustkrebs. Ne? Und du hast richtig, richtig Hammer Bilder von dir gemacht, hast dich da begleitet, ne? Und hast dich da auch, pass auf, und auch mal dieser Spruch, ich sterbe daran nicht. Ich mach das jetzt, ich zieh das durch, diese Hoffnung, ne?
Ja.
Und diese Stärke überhaupt zu haben. Also ich glaube, das kann man auch nur nachempfinden, wenn man selbst mal in so einer Situation steht. Oder steckt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, würde ich jetzt sagen, also ich würde den Kopf in den Sand stecken und erstmal eine Runde heulen und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Mhm. Aber ich glaube, darüber warst du schon lange hinaus und irgendwann hast du dann einfach gekämpft.
Ich habe am Anfang auch natürlich mal geheult, auch immer mal wieder, wenn ich mit Freundinnen gesprochen habe und so weiter. Die waren natürlich alle auch sehr betroffen. Aber viel geholfen hat mir auch eine besondere Freundin, Antje heißt sie. Sie hat mich mental unglaublich unterstützt.
Okay.
Also sie hat es, ohne dass ich es gemerkt habe, hat die mich mental gecoacht, sag ich mal, während wir uns immer getroffen haben. Das ist auch diejenige, die die tollen Fotos von mir gemacht hat oder größtenteils von mir gemacht hat. Und ich glaube, dass mir das auch sehr viel nochmal geholfen hat, weil sie immer unheimlich mich gepusht hat. Also ich habe immer nur gemerkt, wenn ich mich mit ihr getroffen habe, wir haben auch viel zusammen gekocht. Alle 14 Tage haben wir einen Kochabend gemacht und Zeit miteinander verbracht und mit den Kindern gegessen und so. Und sie hat das ganz geschickt gemacht. Sie hat mich mental hochgecoacht, sag ich mal, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich habe immer nur gemerkt, die Treffen tun mir unglaublich gut und ich gehe da sehr stark wieder raus. Ne?
Das sind natürlich schöne Sachen, weil wenn du nach so einem Gespräch, man hat ja oft so Gespräche und manchmal saugen Gesprächspartner einen aus. Und in dem Fall war es halt so, dass die Antje dich, ohne dass du es gemerkt hast, richtig gepusht hast. Und ich wollte gerade noch nach einem Glücksbringer während deiner Krankheit fragen, weil viele Leute tragen ja irgendwas mit sich. Aber dann muss ich ja fast sagen, dass diese Antje auf jeden Fall einer der größten Glücksbringer war.
Antje war,
ne?
Auf jeden Fall ein Glücksbringer, ja. Aber ich habe auch tatsächlich einen Knopf von einer Schornsteinfeger-Uniform geschenkt bekommen. Und den habe ich bis heute noch als großen Glücksbringer bei mir gut verwahrt.
Wann konntest du denn das erste Mal nach deiner, also du hast ja diese Behandlung gehabt, gab es so einen Punkt X, wo du gesagt hast, jetzt ist mein Lächeln zum ersten Mal wieder echt?
Eigentlich war mein Lächeln die ganze Zeit echt.
Ja?
Denn ich habe tatsächlich während der ganzen Krebsbehandlung auch so viel Tolles noch mitgenommen. Mhm. Ich habe zum Beispiel, also man sitzt ja nicht alleine in so einer Chemotherapie, sondern da sind ganz viele andere Stühle, wo auch Frauen drauf sitzen, okay, die auch gleichzeitig mit dir eine Chemo kriegen. Viele von denen triffst du auch wieder, weil die im gleichen Rhythmus ihre Chemo kriegen. Und man sitzt da ja, also so eine Chemo dauert ja 4 bis 5 Stunden, bis alles, was so in den Körper rein soll, mal so durchgelaufen ist. Ne?
So ein langer,
ja,
übler das, Prozess.
Ja,
ne?
Ganz genau. Aber dennoch haben wir das immer irgendwie geschafft, uns die Zeit doch ganz nett zu gestalten. Ja. Also man hat viele gute Gespräche geführt, man hat viele tolle Leute kennengelernt und ja, das war eigentlich, also man hat da viel mitgenommen. Man konnte sich gegenseitig auch ein paar Tipps geben,
also
und sowas. Also das war
ist
schon nicht
immer
schlecht.
So eine Sache mit das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein in so einer Sache, ja, ist immer, das bedeutet einem relativ, also ja, nicht relativ, das bedeutet einem sehr, sehr viel.
Sehr viel,
weil
ja,
man merkt, ey, es gibt andere und man kann sich gegenseitig unterstützen. Dabei hast du mit den,
ja,
Leuten noch Kontakt?
Ja, mit vielen habe ich noch Kontakt.
Ja, ja, schön.
Aber ja, jetzt kommen wir auch leider zu einem Punkt, der so ein bisschen nebenher wabert wie so eine dunkle Gewitterwolke.
Ja.
Einige von denen leben leider nicht mehr.
Die haben es halt dann eben.
Die haben es nicht geschafft, beziehungsweise gab es ja auch in Bottrop den Apothekerskandal.
Ja, das hatte ich ja dir auch auf dem Zettel, von wegen, dass ob du medikamentös nachbehandelt wurdest auch noch, oder ob kriegen die Krankenhäuser auch von dieser Apotheke die Chemotherapie?
Ja, also es gibt ja nur ganz, ganz wenige Apotheken, die sowas überhaupt herstellen dürfen.
Ja.
Und deswegen war es natürlich so, dass der Hauptlieferant für alle umliegenden Praxen und so weiter schon die besagte Apotheke war. Und da ich von 2013 bis 2014 Chemo bekommen habe, war ich genau in dem Zeitraum drin. Man konnte ihm ja hinterher nachweisen, dass er von 2012, glaube ich, das wurde, glaube ich, da das erste Mal festgestellt, bis 2016 definitiv sein Unwesen getrieben hat. Man vermutet natürlich, dass der Zeitraum noch ein bisschen länger war, aber das
also
man nicht mehr.
Also hast du da eigentlich sogar noch, ja, doppelt Glück gehabt, dass du noch eine der hochdosierteren, vernünftig dosierten Chemotherapien bekommen hast?
Also ich gehe davon aus, weil ich wirklich ordentlich Nebenwirkungen hatte. Das Problem ist, man kann das im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, weil sich die Medikamente im Blut so schnell abbauen, dass man das schon also ein paar Tage später nicht mehr nachweisen kann. Allerdings habe ich dort eine ganz, ganz tolle junge Frau kennengelernt. Die war damals 24 und die hat auch Medikamente aus dieser Apotheke bekommen, natürlich, wie wir alle. Und die ist ja nach langem, langem harten Kampf mit Hirnmetastasen und so weiter hinterher elendig verstorben. Und die steht auch quasi, oder da wurde auch besprochen, dass man da vielleicht so eine Nebenklage noch macht und so, weil das schon sehr auffällig war, denn der Doktor zum Beispiel war sich sicher, diese und jene Medikation muss irgendeine Wirkung
haben. Und es
haben.
Hat nichts gebracht.
Ne, natürlich kann man nie garantieren, ob man es überlebt, aber wenn der Tumor so gar nicht reagiert und man so gar keine Nebenwirkungen hat und sich der Krebs immer weiter ausbreitet, trotz laufender Chemotherapie oder,
mhm,
das sind natürlich so Sachen, da wird man schon stutzig, ne?
Das ist doch so, natürlich, macht einen ja total super krass wütend. Am Ende bleibt ja nur eine,
ja,
Wut übrig.
Ja.
Und ich glaube, dass so eine Klage, ne, also das würde ich jetzt für mich sagen, also da ist eine Klage, ist nur der Tropfen auf den heißen Stein.
Irgendeine,
also das bringt da keinerlei Frieden oder Befriedigung.
Ja.
Ne? Eigentlich bringt nur Befriedigung, diesen Typen vor sich zu haben, den richtig ordentlich auf die Fresse zu hauen.
Ja,
ne? Was aber im
Endeffekt, ja,
im ersten,
genau,
Moment ist
das
es
ist
das.
So.
Ne? Aber
auch für die Langzeitprognose ist es halt schwierig, weil klar gehe ich jetzt für mich persönlich davon aus, dass ich die Medikation erhalten habe, die ich bekommen musste. Ich weiß nicht, ob die vielleicht trotzdem unterdosiert war oder nicht. Das kann man natürlich nicht sagen. Und ich dann trotzdem Nebenwirkungen hatte und vielleicht aber doch nicht die richtige Dosierung. Das Einzige, was ich aus meiner Therapie sagen kann, ist, dass der Verlauf so gegangen ist, wie der Doktor sich das vorgestellt hat.
Okay.
Der Tumor ist unter laufender Chemo immer kleiner geworden. Die Lymphdrüsen haben sich wieder normalisiert. Man konnte das in gewissen Abständen ja sehen und messen. Und man hat hinterher auch im pathologischen Befund, man hat ja Brustdrüsengewebe entnommen, wo der Tumor saß, weiträumig auch entnommen, gerade bei mir, weil ich habe jetzt auch noch ein anderes Problem mit so einem Gendefekt.
Hast du auch noch? Also ja, du hast einmal in die komplette Kiste gegriffen.
Ich habe einmal in die komplette Kiste gegriffen. Und auch die Lymphdrüsen wurden mir unter den Achseln entfernt, alle. Mhm. Ne? Und da fand man halt keine Krebszellen mehr, bis auf einen Befund im Wächterlymphknoten von 1,5 Millimetern oder so. Okay. Also, aber das war ein grandioses Ergebnis für diesen starken Tumor, den ich da hatte.
Und hast du, du hast uns damals erzählt, du hast dir die Brüste nach der Chemotherapie abnehmen lassen.
Genau.
Ne? Das war das aber eine reine.
Das ist die Geschichte mit dem Gendefekt.
Das war eine rein präventive Maßnahme von deiner Seite aus Angst, dass der Brustkrebs wiederkommen könnte.
Also,
ne?
Wie ich schon sagte, habe ich immer sehr viel Wert auf die Meinung von Dr. Kolberg gelegt. Ja. Und da war es auch so. Er hatte vermutet, aufgrund der Tatsache, dass ich erstens noch recht jung war und zweitens diesen aggressiven Tumor hatte, dass dort dieses Gen vielleicht irgendwie, diese Genmutation vielleicht irgendwie vorhanden sein könnte. Das heißt also, ich habe mich in ein Genlabor in Köln begeben, es wurde eine Blutuntersuchung gemacht und nach der Chemo kam dann auch das Ergebnis, pünktlich vor der Operation, sag ich mal, die sowieso anstand. Und ich habe dieses sogenannte BRCA1, diese BRCA1-Genmutation. Mhm. Und die macht Brust- und Eierstockkrebs überwiegend.
Okay.
Und dann muss man natürlich darüber nachdenken. Man kann sich auch eine Wahrscheinlichkeit prozentual errechnen lassen, wieder neu zu erkranken oder Eierstockkrebs zu bekommen oder. Und aus Vorsorgemaßnahmen entnimmt man dann komplett die Brustdrüse, lässt nur die Haut stehen, macht dann einen Silikonaufbau und meine Eierstöcke habe ich auch später dann noch abgegeben.
Aber das gemacht, du hast die Brüste abnehmen lassen, hast einen Silikonaufbau gemacht und bist da komplett durch.
Das habe ich zuerst gemacht, ja, und das war auch soweit in Ordnung, bis sich dann irgendwann eine Kapselfibrose gebildet hat. Das heißt, um das Implantat hat sich eine Kapsel gebildet, also das ist so eine Abstoßungsreaktion des Körpers.
Kommt
auch relativ häufig vor, gerade auch wenn eine Seite bestrahlt wurde, dann passiert sowas wohl. Und ich habe das lange noch mit mir rumgeschleppt, bis das dann irgendwann nicht mehr ging, weil das wird irgendwann auch richtig schmerzhaft. Du kannst dich nicht mehr richtig bewegen, weil das wirklich sehr zerrt an der Haut. Es wird immer enger, diese Kapsel. Ne? Und dann wurde mir natürlich dazu geraten, das operieren zu lassen. Das habe ich dann auch gemacht. Das ist noch gar nicht so lange her. Diese Operation gab es dann 2019 im November. Und wir hatten uns dann auch dazu entschieden, die Brustwarze direkt mit zu entfernen, weil das nochmal prozentual, zwar nur ein geringes prozentual, eine geringe prozentuale Verbesserung bringt, aber es sind halt ein paar Prozent. Ne? Und in dieser Operation wurde dann, wie gesagt, die Brustwarze entfernt, das Implantat ausgetauscht und diese Kapsel wurde zerstört. Und dann wurde alles wieder zusammengenäht, sag ich mal. Nur leider gab es dann das Problem, dass mein Körper nicht mehr so heilen wollte, wie es sollte. Also es folgten dann noch einige weitere OPs. Also ich wurde insgesamt fünfmal in Vollnarkose operiert, von November bis März 2020.
Ui.
Und das Ende vom Lied war dann, dass wir auf die Implantate verzichten mussten, weil der Körper es einfach nicht geschafft hat, wieder die Löcher, sag ich mal, zu schließen oder eine Blutverbindung herzustellen.
Okay, verstehe. Okay, aber jetzt sitzt du hier vor mir so und ich habe dich eigentlich noch nie so richtig schlecht gelaunt gesehen.
Nee.
Ne? Also so richtig, also ich muss ganz ehrlich sagen, seit 2013 hat dich der Krebs begleitet und du bist da durch so eine richtig harte Zeit gegangen.
Ja.
Hast das aber mit Freunden, mit Kindern, mit Familie alles gemeistert und bist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass man einfach bei sowas niemals aufgeben darf, egal wie duster es gerade aussieht, wie scheiße man sich gerade so fühlt. Ne? Und wenn denn dann ärztlich und medizinisch alles wirklich gemacht wird, ist, glaube ich, der mentale und psychische Teil auch ganz ausschlaggebend dafür,
der ist richtig ausschlaggebend,
ob man es schafft oder nicht. Ne?
Ja, es ist so, dass auch jede Breast Nurse, also das sind die Schwestern, die dich begleiten, während du Brustkrebs hast, und auch die Ärzte natürlich sagen, dass du auf dich und deine psychische Gesundheit auch achten sollst. Denn natürlich gibt es auch Belege wir darüber, dass viele Frauen häufiger rückfällig werden, die vielleicht mental nicht so gut drauf sind, die sich schon aufgegeben haben oder die sagen, mein Leben hat jetzt sowieso keinen Sinn mehr oder irgendwie sowas. Ne? Natürlich ist das immer leichter gesagt als getan.
Ey,
so eine Einstellung fliegt dir natürlich nicht zu. Dass, du musst dein Leben ja wirklich schön finden, um es schön zu finden, weil sonst macht das keinen Sinn, ne?
Also
wenn du dir das nur einredest.
Hast du denn irgendwelche, in Anführungsstrichen, positiven Nebenwirkungen gehabt, seit dein Körper dich so gefordert hat?
Ja, also erstens war ich sehr erstaunt und auch sehr stolz, was mein Körper eigentlich so leisten
kann. Das
kann
auch sein.
Ja, also das hat mich echt weggeflasht, weil ich nie gedacht hätte, dass mein Körper tatsächlich so eine harte Sau ist, in Anführungsstrichen. Und daran bin ich auch total gewachsen, weil ich gesehen habe, weißt du was, manchmal verzweifelt man ja schon an den kleinsten Aufgaben im Leben oder denkt, ich kann das nicht schaffen oder irgendwie so. Aber ich habe mir gedacht, weißt du was, wenn du das schaffen kannst, dann kannst du eigentlich auch alles schaffen.
Also das ist so,
und das ist so irgendwie meine Erkenntnis daraus.
Ey, absolut. Also du hast wirklich die härteste Zeit in deinem Leben, hast du geschafft. Du hast echt den Krebs besiegt und mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt, noch mit dem Gendefekt und so. Hat man da Angst, dass nochmal irgendwo an irgendeiner Stelle der Krebs wiederkommt?
Also ich sag mal so, richtig Angst habe ich persönlich, also über den Punkt bin ich hinweg.
Mhm.
Ich würde auch nicht behaupten, dass ich Angst hätte vor dem Tod oder vor dem Sterben. Dafür habe ich mich viel zu viel mit dem Thema auseinandergesetzt, als dass dieses Thema mich jetzt noch ängstigt. Das Einzige, was mir immer so ein bisschen Sorge bereitet oder so, ist halt, dass ich immer denke, ich könnte was verpassen, weil ich eigentlich so ein Mensch bin. Ich bin immer ganz vorne mit dabei und gerne auf jeder Party auch ganz vorne mit dabei oder auf jeder Veranstaltung. Ich liebe es, mit Menschen zu kommunizieren und einfach da zu sein und Sachen zu erleben. Also ich bin überhaupt nicht so, dass ich zu Hause rumsitze und so gar nichts mache.
Das wissen wir ja.
Ja, genau. Und das macht mich immer so ein bisschen wehmütig, dass ich denke, okay, wenn nochmal irgendwas passiert, vielleicht bist du dann wieder so außer Gefecht gesetzt, dass du nicht mitmachen kannst oder du verpasst halt viel zu früh alles Mögliche, was das Leben noch so bietet. Ne? Das
ich ist so glaube, krass. Diese Einstellung hat dich aber auch in der Zeit richtig getragen, weil du wolltest wieder vorne mit dabei sein.
Ich wollte
sein,
wieder vorne mit dabei sein, auf jeden Fall.
Was man jetzt da noch sagen kann aus dem Gespräch, jetzt auch jetzt, was wir jetzt hier führen, dass viele Leute, die halt jede achte Frau, hast du gesagt, kann daran erkranken oder statistisch erkrankt
in
daran.
Ihrem Leben daran,
wir sind ja auch jetzt hier, weil wir reden jetzt mit jemandem wie dir, die hat's geschafft. Was würdest du jetzt was für Worte würdest du jemanden finden, der jetzt gerade vielleicht die Diagnose gekriegt hat oder gerade in so einer Chemophase ist? Wärst du nicht genau die Richtige, um genau solche, ich weiß nicht, inwieweit du dich da noch engagierst, wahrscheinlich sehr, sehr viel auch mit Kommunikation. Also du wärst jemand, mit dem könnte man reden. Was wären so Worte, was
Auf
du an so Leute
Fall.
Richten würdest? Also würdest du den natürlich immer zur Hoffnung.
Also zum einen muss ich sagen, man kann leider nie sagen, dass man es geschafft hat, weil auch nach 15 Jahren ist man nicht safe, ne? Aber ich engagiere mich da so sehr viel. Ich mache da auch gerne mal mit bei so Fotoprojekten und sowas, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und vor allen Dingen auch darauf zu lenken, dass Frauen mehr auf sich und ihren Körper hören sollten auch. Das finde ich halt auch sehr wichtig, weil wenn du irgendwas feststellst an dir, wo du denkst, ach, das ist ein bisschen komisch, dann lieber einmal zu viel der ganzen Sache nachgehen und auch mit Nachdruck, weil ich habe nicht nur einmal von Ärzten gehört, das wird schon nichts Schlimmes sein, sie sind viel zu jung für Krebs.
Ah, okay.
Das habe ich gehört, bevor ich wirklich die Diagnose schwarz auf weiß in meinen Händen hielt.
Mhm.
Und wenn ich mich darauf gestützt hätte, dieser G3-Tumor unbehandelt, überlebt man den nachweislich nur ein halbes bis dreiviertel Jahr.
Okay.
Ja. Und da wäre es schon zu spät gewesen. Ne? Also
wo du zu raten würdest,
da würd ich
hört,
zu raten,
auf, hört auf
genau,
euren Körper.
Hört auf euren Körper, tastet euch ab, geht zur Vorsorge. Also das sind so Sachen, die würde ich vorab immer jedem raten, egal in welchem Alter. Und die Frauen, die vielleicht gerade eine Diagnose bekommen haben, denen würde ich raten, auch wenn sich das vielleicht jetzt so ein bisschen lapidar anhört, aber auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken, immer das Ziel im Auge behalten, also wirklich sich das auch bildlich vorstellen, wo ist das Ziel, wo ist das Licht am Ende des Tunnels und einfach Step by Step weiterlaufen, nicht stehen bleiben und vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, dass einem die Decke auf den Kopf fällt, weil man vielleicht mit der Familie nicht so kommunizieren kann, weil man vielleicht den Partner zu sehr schützen will, der ja auch jedes Mal zusammenbricht, wenn das Thema Tod auf den Tisch kommt oder so, dann einfach mal gucken, dass man sich an Menschen wendet, die einen verstehen und wo man einfach mal reden kann, wie man reden möchte. Und das sind meist Gleichgesinnte.
Ey, das hast du ja, also du sagst ja, zu dir könnte man, also man könnte dich jetzt auch einfach bei dir bei Sweet Temptation besuchen und wenn jetzt jemand da kommen würde und sagen, ich habe das Problem.
Man kann mich auch über Insta oder sonst wie.
Ey, das machen wir auf jeden Fall. Wir packen
auf jeden Fall kontaktieren. Das passiert auch häufig. Wir haben uns da gut vernetzt. Ich habe ganz, ganz viele nette Mädels in der Zwischenzeit kennengelernt und wir supporten uns da auch gegenseitig.
Ey, richtig,
da
richtig.
Da bin ich immer gerne. Ich habe immer ein offenes Ohr.
Und, ja, also das ist ja auch was, wenn du, wie gesagt, so eine Zeit durchlebt hast und das alles geschafft hast und nochmal, du kannst auch wirklich stolz auf dich sein, dass du es geschafft hast. Und dann noch anderen Leuten, weil du mit dem Thema ja nie wirklich fertig bist. Also das Thema wirklich bis zum bitteren Ende wird es dich begleiten. Ja. Aber ist vielleicht auch ein Begleiter, um ein bisschen bewusster zu leben und das Leben auf ganz anders wertzuschätzen. Ne?
Ja, also ich habe für mich erkannt, dass, also es hört sich immer so ein bisschen negativ an, wenn man sagt, du hattest das einmal und du wirst es nie wieder los. Also Fakt ist natürlich, dass das Leben sich so verändert und nie wieder so ist, wie es vorher war. Du lebst nicht mehr in deiner kleinen bunten Seifenblasenwelt und denkst, allen passiert was Schlimmes, nur mir nicht. Das denkt man ja immer, bis einem was passiert. Das heißt also, da bist du schon mal total geerdet und du bist jederzeit, rechnest du mit allem, dass es auch dich treffen kann. Das stimmt schon. Die Sache ist nur die, dass man solche Dinge nicht die Überhand gewinnen lassen darf.
Genau.
Das heißt, ich lebe damit, ich weiß das. Ich bin auch viel unerschrockener zum Beispiel geworden. Also ich bin viel risikobereiter, weil ich immer denke, ach ja, was soll mir denn schon passieren? Ne? Und ich habe so viel Vertrauen wieder zurück ins Leben gefunden, dass ich auch irgendwie denke, am Ende wird sowieso alles gut. Also irgendwie regel ich das schon. Also da vertraue ich mir jetzt auch viel mehr. Und es ist halt einfach irgendwie, also ich finde, das Leben ist zu schön, um dass man tagsüber damit schlechte Gedanken irgendwie hegt oder so. Ne? Also ich liebe das, mit Menschen, wie gesagt, zu kommunizieren und so. Und da ist mir eigentlich die Zeit viel zu schade, um dass ich denke, irgendwie, ja, heute ist aber total schlecht, mir tut aber wieder was weh. Ich habe noch Nachwehen von der Chemo, ach scheiße, mein Kleid sieht kacke aus, weil meine Brüste sind weg.
Ich weiß. Ne?
Also irgendwie,
das ist krass, dass du damit natürlich.
Am Anfang habe ich das natürlich mal gedacht. Ne? Ich habe mir den ersten Sommer 2020 mal wieder ein Kleid angezogen und da waren ja die Brüste gerade weg. Und dann stand ich auch vor dem Spiegel und habe gedacht, ja scheiße, was machst du denn jetzt? Ne? Musst du ein bisschen improvisieren, musst du auch mal was drunter ziehen, dass da man auch dann nicht so reingucken kann und so, ne, weil man will ja nicht jeden direkt schocken, ne, aber ja, damit muss man sich arrangieren, aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, mich stört das überhaupt nicht mehr, also dieses Thema ist sowas von weg in meinem Kopf jetzt, weil ich einfach denke, weißt du was, du hast so viel andere coole Sachen zu bieten, da brauchst du jetzt nicht zwei Silikontitten.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also so eine selbstbewusste Persönlichkeit hier sitzen zu haben, also richtig Chapeau, das hört alles so und meine Frage, wie geht's dir heute, brauche ich gar nicht stellen, weil dir geht's gut.
Mir geht's super,
Mir geht's super, ne, du lebst deinen Traum mit deinem Tattoo-Studio.
Ja, das auf jeden Fall.
Du machst halt genau das, worauf du Bock hast, du bist immer an vorderster Front dabei,
Auf jeden Fall.
Und hast du noch irgendwie abschließend, also ich würde jetzt auf jeden Fall mal ganz unbekannterweise gerne natürlich die Antje grüßen, ne? Weil die Antje ist echt.
Ja, Antje Simdorn ist ein wirklich,
ja, die
wirklich
ich toller jetzt auch
Mensch.
Mal,
ja, da freut sie sich mit Sicherheit.
Auf jeden Fall, weil, wie gesagt, jemanden dadurch zu begleiten und dem ohne, dass man aufdringlich ist oder dass man das Gefühl hat, ey, lass mich in Ruhe mit der Kacke, da so einen zu stärken, Chapeau, da musst du ja auch ihr Handwerk richtig gut verstehen.
Ja, das denke ich auch. Ne? Ja, auf und, jeden Fall. Also heute ist sie immer noch meine erste Anlaufstelle, wenn mal Situationen kommen, zum Beispiel, als ich meine Brüste verloren habe. Wir waren kurze Zeit später zusammen in Budapest und da war das Wetter durchaus viel, viel schöner als hier in Deutschland. Und die hat mich dann auch auf die Straße geschickt und hat gesagt, weißt du was, Simone, zieh jetzt das scheiß Kleid an und lauf so, wie du immer durch die Welt läufst, lächel die Leute an, wenn dir danach ist und so weiter. Und du wirst sehen, es wird verdammt nochmal niemandem auffallen, dass du keine Brüste
das
hast.
Ist
und
krass.
Tatsächlich war das auch so. ich habe Männer angeflirtet und was weiß ich nicht was. Und ich stand da in meinem Kleid und habe gedacht, ja, okay, es ist
dann
wirklich
ist
niemandem aufgefallen, weil es hat niemand gemerkt einfach.
Okay. Ja, also wie gesagt, Hast du noch ein paar abschließende Worte, die du jetzt hier noch gerne einmal raushauen möchtest? Ja. Weil das Thema, das ist ja echt so ein Herzensthema von dir.
Ja,
ne?
Und das ist ein totales Herzensthema.
Und wie gesagt, damals haben wir das wirklich nur so 5 bis 10 Minuten haben wir das besprochen.
Das hätte ja auch den Rahmen gesprengt.
Das hätte den Rahmen der Folge gesprengt. Deswegen machen wir das ja heute hier. Ja. Und jetzt die Folge erstmal, wir sind ja jetzt noch nicht ganz am Ende, aber trotzdem hat mich da total, also an einigen Stellen, wie du gerade gesprochen hast, musste ich schon ein bisschen kämpfen, weil das hat mich schon sehr, sehr berührt und auch sehr, sehr beeindruckt. Na, und jetzt hast du noch mal die Möglichkeit, noch irgendwas, wenn du noch was sagen möchtest, irgendwem.
Ja, also ich habe festgestellt, in der Zeit, wo ich ja immer wieder in Kommunikation bin mit krebserkrankten Frauen, auch über diese Jahre jetzt, dass es wirklich einen großen, großen Mangel daran gibt, dass auch diese Frauen eine Plattform haben oder sich untereinander so gut vernetzen, dass die untereinander auch Halt finden. Mhm. Gerade das Thema Tod, also ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die auch leider an Brustkrebs erkrankt ist mit Lebermetastasen. Mhm. Und wenn man Lebermetastasen hat, spricht man leider von einer unheilbaren Erkrankung. Man kann natürlich mit Medikamenten noch ganz viel Zeit rausholen und so weiter. Aber Fakt ist, dass es eine unheilbare Krankheit ist ab diesem Zeitpunkt. Und ich finde es ganz besonders wichtig, dass Frauen eine Anlaufstelle haben, wo sie auch mal über ihre Ängste offen reden können, weil man hat festgestellt oder ich habe festgestellt, dass Familienmitglieder und Freunde zwar immer ein offenes Ohr für dich haben, aber gerade wenn du sagst, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt sterbe, das ist für ganz viele der Punkt, wo dann die Klappen runterfallen, wo die panisch werden und wo die auch dieses Gespräch nicht mehr führen können, weil die einfach so viel Angst haben, dich zu verlieren oder sich das nicht vorstellen mögen, aber gerade für solche Frauen ist es sehr wichtig, dass die auch mal über ihren Tod sprechen dürfen. Mhm. Dass sie auch mal sprechen dürfen, wie stelle ich mir das vor? Möchte ich vielleicht in ein Hospiz? Möchte ich zu Hause sterben? Es gibt auch Sterbehilfe oder sowas, wenn gar nichts mehr geht. Und das sind so Sachen, die möchte ich jedem ans Herz legen. Scheut euch da nicht und sucht euch Gesprächspartner, weil das auch, also wie gesagt, ich habe auch selber gemerkt, dass dieses Thema Tod, das war für mich immer mit Abstand zu betrachten. Das liegt auch ein bisschen an unserer Gesellschaft, weil in anderen Gesellschaftskreisen wird der Tod gefeiert. Dann denkt man, ja toll, dass sie es in die nächste Stufe geschafft haben oder so. In unserem Gesellschaftskreis ist das natürlich nicht das ist nicht angekommen, beziehungsweise handhaben wir das anders. Es ist ein Tabuthema und das erschwert schwer erkranken Frauen natürlich so eine
darüber
Thematik.
Zu reden,
Und deswegen würde ich auf jeden Fall dazu raten, vernetzt euch, sucht euch Gesprächspartner, weil gerade das Ausgesprochene, das erleichtert auch immer. Man kennt das, wenn man mit einem schlechten Gefühl oder mit einem schlechten Vibe rumläuft, wenn man jemanden gefunden hat, dem man das mal erzählen konnte, dann fühlt man sich schon erleichtert.
Ja.
Und gerade so, wenn man auch sieht, es gibt auch andere, die haben das gleiche Problem und man kann sich beraten und so. Also das finde ich unheimlich wichtig, dass sowas ein bisschen offener kommuniziert wird, weil das ist hier echt auch ein Tabuthema. Ne?
Also ganz abschließend jetzt zu der Folge. Erstmal nochmal Chapeau und echt super cool, was du alles geschafft hast. Wir werden auch alle möglichen Sachen bei uns in der Folge unterbringen. Unten in den Shownotes und so schreiben wir Kontakte hin.
Ja.
Werden da auch bei dir natürlich dein Sweet Temptation und so. Die Leute werden dich da auf jeden Fall irgendwie finden können.
Ja,
vielleicht mit einer E-Mail, dass sie dich mal anschreiben, weil wir sind ja primär hier in Bottrop unterwegs und in Bottrop gibt es ja auch die ein oder andere Frau, die da vielleicht mit zu kämpfen
natürlich.
Hat. Ne? Also,
natürlich, und wie gesagt, unser Dr. Kolbech ist hier in Bottrop, hat alle Hände voll zu tun, leider.
Ja,
also,
und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es in Bottrop, da bist du mehr drin, so schon so eine Plattform gibt. Wenn nicht, könnten wir versuchen, so eine Plattform oder du primär sowas aufzubauen, aber hast du wahrscheinlich schon so in so Foren.
Ja, man hat sich untereinander ein bisschen vernetzt, aber es gibt jetzt keine direkte Plattform, wo man weiß, man kann da irgendwo sich dran wenden. Es wird natürlich über an Psychologen überwiesen oder sonst irgendwas, aber manchen ist dieser Schritt zu krass. Weißt du, wie ich meine? Sondern die wollen erstmal pauschal mit irgendwem ein bisschen darüber reden, ohne offiziell in irgendeine psychologische Praxis zu müssen oder so.
Da wärst du natürlich genau
die natürlich.
Richtige,
ja, ne? Klar.
Also
auf jeden Fall.
Abschließend, wir haben jetzt die zweite Folge Podcast hart aufgenommen. Das Thema heute war Brustkrebs und wir haben mit der Simone echt ein richtig, richtig tolles Gespräch geführt. Und wir haben festgestellt, dass das zwar eine richtig beschissene Scheißzeit ist,
ja,
aber
sicher.
Man mit Freunden mit der eigenen Kraft und dem eigenen Willen echt Berge versetzen kann. Das hast du geschafft. Und man vielleicht nachher aus so einer Zeit rausgeht und ein ganz anderer, gestärkterer Mensch ist.
Auf jeden Fall.
Und wie gesagt, die Hoffnung nicht aufzugeben ist vielleicht manchmal nicht einfach. Das aber stimmt. Man kann nur Hoffnung haben, wenn man selber kämpft. Und das hast du gemacht.
Ja.
Du hast den Krebs besiegt, Simone. Und dafür nochmal, alles Gute auch weiter für die Zukunft.
Dankeschön. Ne?
Und war ein tolles Gespräch. Und wie gesagt, an alle Leute, die sich jetzt hier angesprochen gefühlt haben, die Simone hat ein offenes Ohr für euch.
Ja,
ne? Und ist vielleicht, was das angeht, ein richtig guter Gesprächspartner, um die ersten Fragen, Ängste oder wie auch immer zu besprechen. Ja, Simone, vielen Dank, dass du da warst. Ne?
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
So, das ist... Ich bin immer noch geflasht, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir beenden jetzt die Folge Podcast Hart. Simone, mach es gut. Wir sehen uns wahrscheinlich
andauernd
irgendwo auf der Glar. Ne?
Ja.
Leute, lasst den Kopf nicht hängen. Wir hören uns wieder zu einer anderen Folge Podcast Hart. Ansonsten halt immer freitags schön und fleißig den Podcast hören. Und ja, das war's für heute. Wir sagen einfach mal Ciao mit V und tschüss Simone. Ne?
Jo, tschüss Beat. Bis
Ciao.
Bald.